Wir haben es gerade schon gehört, wir setzen heute fort vom vergangenen Sonntag. Da haben wir danach gefragt, was für Schritte, was für Konsequenzen sich aus der Taufe für unser praktisches Leben ergeben. Wir sind ausgegangen dabei von einem Vergleich, den der Apostel Paulus im Neuen Testament an verschiedenen Stellen verwendet. Was in der Taufe geschieht, so sagt er, ist vergleichbar mit dem Anlegen eines neuen Kleidungsstücks. Er schreibt, in der Taufe habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Wer getauft ist, der schlüpft also bildlich gesprochen in Christus hinein, wie in ein neues Kleidungsstück. Ohne Bild. Das Leben dieses Menschen, sein Verhalten, sein Wesen wird fortan von Christus geprägt. Etwas Neues hat begonnen. In dieses neue, von Christus geprägte Leben sollen wir immer mehr hineinwachsen. An diesem Punkt setzen wir fort und wir lesen dazu noch einmal aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Als von Gott auserwählte, Heilige und Geliebte, bekleidet euch mit herzlichem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. So wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und zu diesem allen zieht die Liebe an, denn sie ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Der Friede Christi soll eure Herzen bestimmen, denn dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes und seid dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch und erweist und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Loblieder, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Soweit dieser Abschnitt aus dem Kolosserbrief. Am Anfang dieses Abschnitts bekräftigt Paulus, wer wir sind, wenn wir zu Jesus gehören. Von Gott auserwählte, heilige, Geliebte. Ihm ist wichtig, dass wir diese Grundlage des neuen Lebens nicht vergessen. Von Gott auserwählt und geliebt. Heilig, so hatten wir letzten Sonntag schon festgehalten, beschreibt in der Bibel ja keine Eigenschaft, die wir uns aus eigener Kraft mit herausragenden Taten verdienen müssten. Heilig heißt in der Bibel für Gott reserviert. Zu ihm gehörig, sein Eigentum. Unser Heiligsein beruht also nicht auf unserem Tun, unserem Mühen für Gott, sondern auf seiner Entscheidung für uns. Er hat sich entschieden und gesagt, du sollst zu mir gehören. Ich habe alle Voraussetzungen für deine Heiligung und Erlösung geschaffen. Dafür, dass du zu mir gehörst und auch entsprechend leben kannst. Das Naheliegendste, was ein Mensch für sein Heiligsein tun kann, ist diese Entscheidung Gottes für das eigene Leben anzunehmen. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du in Jesus zu mir Ja sagst. Mein Leben soll dir gehören. Ich will dir zur Verfügung stehen. Das bedeutet heilig sein. Nun sind Heilige Auserwählte Gottes, damit aber nicht automatisch fehlerlose Menschen. Ihnen unterlaufen genauso Fehler und Irrtümer wie anderen auch. Heiligsein ist nicht eine besondere Qualität, die uns wie Zauberpulver übergestreut wird, sondern Heiligsein ist eine Beziehung. Und in einer Beziehung bin ich natürlich nach wie vor zunächst einmal der Mensch, der ich gewesen bin. Erst das Hineinwachsen in eine Beziehung fängt an, mich zu verändern. Das merkt man, wenn man ein Ehepaar beobachtet, wie die im Laufe der Jahre immer älter werden, sich aufeinander einstellen und anpassen, wenn es gut läuft. Da findet eine Veränderung statt, aber die hat es nicht gleich am Anfang gegeben, als die beiden vor dem Traualtar standen. Heilige sind nicht auf einmal plötzlich sündlos. Sie versagen genauso wie andere. Nur einen entscheidenden Unterschied zu anderen Menschen gibt es. Heilige und Auserwählte kennen aus eigener Erfahrung die Vergebung Gottes, die Möglichkeit zur Versöhnung. Denn das haben sie erlebt. Sonst wären sie nicht Heilige und Auserwählte. Sie haben erfahren und sie erfahren es immer wieder, ich lebe von dem Erbarmen, das Gott mit mir hat. Und darum ist ihr Leben bestimmt von diesem Veränderungsprozess, in dem Gott sie zu Menschen formt, wie er sie sich vorstellt, nach dem Bild, das er von ihnen hat. Und Maßstab dafür, Orientierungspunkt für diesen Veränderungsprozess, ist Jesus. Er ist das Muster für Menschsein überhaupt. Wenn man wissen will, was Menschsein ist, wer Mensch ist, dann ist Jesus dafür das alleinige Muster. Und es ist ganz interessant, Leute, die ansonsten mit Religion, Gott und Jesus nichts am Hut haben, halten Jesus, wenn man sie fragt, doch oft für einen herausragenden Menschen, ein ganz großes Vorbild, ein ganz toller Lehrer oder was auch immer sie immer sagen. Sie glauben noch nicht einmal oder müssen noch nicht einmal an Jesus als den Sohn Gottes und Erlöser glauben, aber das war ein besonderer Mensch. Jesus ist das Muster für Menschsein. Er ist das Vorbild, wie Gott, der Schöpfer, sich Menschsein gedacht hat. Wie Jesus mit uns umgeht, so lernen wir, mit anderen umzugehen. Dieser Lernprozess ist keineswegs leicht, wenn wir ehrlich sind. Paulus lässt in dieser Hinsicht hier im Kolosserbrief keine Illusionen aufkommen. Wenn Gott mir den Spiegel seines Wortes vorhält persönlich, dann mache ich die ernüchternde Entdeckung, was alles in mir drinsteckt, was nicht dem Menschsein nach Gottes Vorstellung entspricht. Wir hatten das am vergangenen Sonntag bereits kurz angesprochen, in der ersten Hälfte von Kolosser 3, dem Abschnitt, den wir jetzt nicht gelesen haben, da spricht Paulus manche Dinge ziemlich unverblümt an. Aufbrausender Zorn, Bosheit, schändliches Reden, heute würden wir sagen Mobbing. Und diese Liste lässt sich verlängern von anderen Bibelstellen her. Bitterkeit, Stolz, verletzte Eitelkeit, Unversöhnlichkeit, Heuchelei. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, manche von diesen Dingen, die kennen wir nicht nur vom Hörensagen. Die kennen wir aus unserem eigenen Leben. Auch nach unserer Bekehrung und Taufe. Die Bekehrung hat nicht auf einen Schlag engelgleiche Wesen aus uns gemacht. Für die Sünde ein unbekanntes Fremdwort geworden wäre, den man erst mühsam erklären müsste, was es ist. Nein, die Bekehrung war der Anfang eines Veränderungsprozesses. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, was früher war, ist vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Und was hat bei meiner Bekehrung, bei meiner Taufe begonnen? Meine neue Lebensgrundlage, mein neues Fundament. Ich bin ein Heiliger, eine Heilige, auch wenn man mir das von außen vielleicht zunächst mal noch gar nicht ansieht. Ich bin jemand, der zu Gott gehört, der von ihm auserwählt wurde aus lauter Barmherzigkeit. Ich stehe auf einer neuen Basis. Ich bin Kind Gottes geworden. Das meint Paulus, als er sagt, wenn jemand zu diesem Jesus Christus gehört, dann ist er ein neuer Mensch. Was früher war, das Alte, ist vergangen. Und dann kommt dieser Satz, etwas ganz Neues hat begonnen. In einem Bild ausgedrückt, in meinem geistlichen Reisepass steht nicht Deutscher oder Norweger oder Italiener, sondern in meinem geistlichen Reisepass steht Bürger des Himmelsreiches, Bürger der Gottesherrschaft. Und weil ich Bürger des Himmelreichs geworden bin, lerne ich nun auch zu leben als ein Bürger dieses Reichs. Wir erwarten von Leuten, die nach Deutschland kommen, sehr zu Recht, dass sie sich hier integrieren, dass sie sich vertraut machen mit den Gepflogenheiten, den Lebensgewohnheiten, den Dingen, die für uns hier prägend sind. Wenn wir in ein anderes Land gehen würden, erwarten die dort zu Recht, dass wir uns darauf einstellen würden. Und wir kritisieren zu Recht, wenn jemand sich da ausschließt und sagt, nein, ich setze mich hier gegen alle anderen durch, ich will nicht. Wenn wir Bürger des Himmelsreiches werden, dann erwartet Gott von uns, dass wir hineinwachsen in Verhaltensweisen, die diesem Reich entsprechen. Dass wir uns in die Gepflogenheiten einüben, die in diesem Reich herrschen. Ich lerne, mich so zu benehmen, wie es diesem Reich und seinem Herrn entspricht. Genauso wie wir sagen, wenn du hier bist, lern Deutsch. Guck, dass du erfährst, wie unser Staat aufgebaut ist, wie das Gemeinwesen hier funktioniert. Lernen wir entsprechend dem Reich zu leben, in das wir hineingerufen sind. Paulus wählt genau für diesen Vorgang, dass wir eine neue Identität, eine neue Staatsbürgerschaft in Anführungsstrichen bekommen, eben auch das andere Bild vom Kleiderwechsel. Geliebte und auserwählte Leute Gottes wachsen in entsprechende Kleider hinein. Dieser Kleiderwechsel vollzieht sich allerdings nicht wie von Zauberhand, mit einem Fingerschnipsen und dann ist alles vorbei. Sondern ich spüre in diesem Prozess, wie tief und nachhaltig mich mein altes Strickmuster, die alten Verhaltensmuster vielleicht über Jahre hinweg geprägt haben. Wie oft das wieder durchbricht und ich bekomme eine Ahnung davon, wie viel Geduld Gott mit mir aufbringen muss, um mich zu verändern als sein Kind. Das Ermutigende, das Befreiende in dem Zusammenhang ist dabei allerdings, es ist bei ihm nie zu spät, umzukehren und weiterzulernen. Wenn ich eine Lektion noch nicht geschafft habe, persönlich oder als Gemeinde, als Gemeinschaft, wenn sie mir daneben gegangen ist, dann kann ich umkehren und weiterlernen. Darum heißt Evangelium, Evangelium, gute Nachricht. Frohe Botschaft. Gott nagelt mich nicht fest auf mein Versagen. meine Sünde. Ich darf umkehren, ich darf zu ihm kommen, sagen, ich bringe dir hier die Scherben dessen, was daneben gegangen ist, die ich angerichtet habe. Es tut mir leid. Bitte vergib mir meine Schuld. An diesem Punkt der Umkehr kann das Evangelium seine befreiende Kraft entfalten, weil Gott zu mir dann sagt, für das, was du angerichtet hast, dafür gibt es die Möglichkeit der Vergebung. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und ist gerade in dem letzten Lied vor der Predigt gesungen. Er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Damit wird die Zukunft wieder offen. Ich bin nicht festgelegt und für immer festgehalten in dem, was passiert ist, sondern meine Zukunft wird mir neu eröffnet. Ich kann weiterleben und weiter lernen als Kind Gottes, als Bürger des Himmelsreiches. Dieser Kleiderwechsel, dieser Lebenslernprozess ist nicht einfach. Aber ich habe die besten Aussichten, das Ziel zu erreichen, denn Gott ist in diesem Vorgang kein unparteiischer Schiedsrichter, der so etwas aus der Entfernung distanziert und kühl beobachten würde, na, lass sie sich mal abstrampeln, sondern er ist an meiner Seite. Er ist für mich, er ist Partei. Er hat sich für mich entschieden. Er hat mich ausgewählt. Er unterstützt mich. Was lernen wir nun? In welche Kleider wachsen wir hinein? Paulus zählt hier in diesem Abschnitt zunächst einmal 5 Dinge auf. Von Herzen kommendes Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Wer die Bibel aufmerksam durchblättert, der stellt fest, jede dieser Eigenschaften ist charakteristisch für Gott selbst. Was wir lernen und einüben sollen, das lebt Jesus uns darin vor, wie er mit uns umgeht. In den Evangelien ist oft die Rede davon, dass Jesus Erbarmen mit Menschen fühlte. Wörtlich ist hier ein mitfühlendes, verständnisvolles, empfindsames Herz gemeint. Wer davon geprägt ist, der geht an der Not anderer Menschen nicht gleichgültig vorbei. Und dieses Erbarmen, das zieht gleichsam die anderen Dinge hinter sich her. Güte bedeutet wohlwollende Freundlichkeit. So verhält Gott sich gegenüber Sündern. Im Römerbrief schreibt Paulus, weißt du nicht, dass Gott dich mit seiner Freundlichkeit zur Umkehr, zur Bekehrung bewegen will? Gott könnte auch dastehen mit einem Knüppel und draufhauen und sagen, los, und wenn es jetzt nicht sofort spurt, dann gibt's was, aber richtig. Nein, Paulus sagt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Dass er mit seiner wohlwollenden Freundlichkeit dir begegnet, damit du ermutigt wirst, umzukehren, nicht aus Angst dich versteckst. Demut und Milde sind Eigenschaften, die Jesus ausgezeichnet haben. Er fordert uns auf, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Darin liegt für euch der Weg, heil zu werden. Geduld oder Langmut schließlich ist eine Eigenschaft, die fähig ist, auf verletzendes und böses Verhalten besonnen zu reagieren und nicht sofort mit beleidigt sein oder gar mit Wutausbrüchen oder Vergeltung zu antworten. All diese Eigenschaften, die Paulus hier in diesem Abschnitt im Kolosserbrief erwähnt, die fasst er an einer anderen Stelle zusammen als die sogenannte Frucht des Heiligen Geistes. im Galaterbrief. Es sind also Dinge, die wachsen, wenn der Heilige Geist die Möglichkeit bekommt, mich zu prägen. Der Kleiderwechsel ist keine Sache eines Augenblicks bei der Bekehrung. Ich bekomme das neue Kleid nicht übergeworfen und darunter bleibt alles unverändert beim Alten. Frucht, das wissen wir schon aus der Natur, braucht nämlich Zeit und passende Wachstumsbedingungen. Wer in seinem Garten Gemüse anpflanzt und wer nicht dafür sorgt, dass es genug Wasser, Dünger und Licht gibt, der muss sich am Ende nicht wundern, wenn die Ernte kümmerlich ausgefallen ist. Da hilft dann auch kein Klagen und Jammern mehr. Das ist halt so. Wenn ich nicht für die entsprechenden Bedingungen sorge, darf ich mich auch nicht beschweren hinterher. In ähnlicher Weise gilt das für die Frucht des Heiligen Geistes. Und die entscheidende Voraussetzung für das Wachstum dieser Frucht nennt Paulus hier in unserem Abschnitt. Er sagt, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Unterweist und ermahnt einander in aller Weisheit. Ehrt Gott mit Lobliedern und seid dankbar. Das heißt, die regelmäßige Beschäftigung mit der Bibel und das Gespräch mit Gott, das Gebet, gehören zu den unerlässlichen Wachstumsvoraussetzungen. Die Eigenschaften, die Paulus hier aufzählt, die fallen uns nicht als reife Früchte in den Schoß, sondern die müssen sich entwickeln und dafür brauchen sie Wachstumshilfen. Und damit ist ein mögliches Missverständnis auch von vornherein ausgeschlossen. Paulus spricht hier in diesem Abschnitt nicht von einer Nettigkeit oder einer Sympathie, die uns vielleicht angeboren ist. Er ruft hier nicht auf zu einer leutseligen Gutmütigkeit oder zu äußerlichen Höflichkeiten. Mit so etwas wäre nämlich im Kern überhaupt nichts verändert. Ich lächle mein Gegenüber mit einer freundlichen Maske an, während es in Wirklichkeit in mir dampft und brodelt. Das ist nicht die Art von Güte oder Geduld, die die Bibel hier meint. Hier geht es um mehr als um äußerliche Anstandsformen. So hilfreich äußerliche Anstandsformen in vielen Situationen ganz ohne Frage sind, hilft schon mal ganz viel weiter, wenn man weiß, wie man sich zivilisiert und besonnen benimmt. Aber das meint Paulus hier nicht. Das reicht tiefer, was er hier sagt. Paulus spricht davon, dass wir in unserem Wesenskern verändert werden. Erbarmen, Demut, Milde sind hier nicht gedacht als äußere Verkleidungsstücke wie beim Theaterspielen, sondern sie sollen eingewurzelte Wesenszüge werden. Und der Raum, wo ich das einüben kann, wo dieses Wachsen möglich ist, ist die Gemeinde Jesu, zu der ich berufen bin, der Leib, zu dem ich hinzugefügt worden bin in der Taufe. Die Gemeinde ist quasi so etwas wie die Umkleidekabine für Christen. Und niemand in dieser Umkleidekabine hat einen Anlass, sich über jemand anders in dieser Umkleidekabine zu erheben. Mit dem moralischen Zeigefinger womöglich noch. Was hast du denn da noch für alte scheußliche Klamotten an? Im Gegenteil, die Umkleidekabine ist der Ort, Erbarmen einzuüben. Du, ich kann dich verstehen. Wenn ich auf mich schaue, bin ich kein Deut besser. Ich habe genauso noch alte Klamotten. Ich kenne dieses oder jenes, womit du kämpfst, von mir selbst. Wollen wir uns gegenseitig helfen, in die neuen Kleider hineinzuwachsen? Die Gemeinde Jesu ist kein Ort frommer gesetzlicher Moral, sondern sie ist ein Ort des Heilwerdens, der Veränderung, des Evangeliums. Die Gemeinde ist der Ort der guten Nachricht, weil Gott sich für mich entschieden hat und weil darum Veränderung möglich ist. Ob sie stattfindet, das hängt von uns ab. Aber möglich ist sie, jederzeit. Als von Gott Auserwählte, Heilige und Geliebte, bekleidet euch mit herzlichem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Amen.